Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ich finde das aus mehreren Aspekten ganz spannend. Wir tun ja oft schubladisieren, so nicht Generationen irgendwas und die sind so und so, was ich überhaupt nicht so einschätze, sondern es sind auch innerhalb dieser Generation extreme Unterschiede da. Gerade jetzt vor kurzem wieder gelesen, das ist so wie virtuelle Dörfer, nicht? Also zum Teil entstehen dann auch so Sprachinseln, wo dann auch Leute des gleichen Alters untereinander dann gar nicht mehr verstehen, was die anderen reden, weil das halt irgendwie so, die anderen sind eher in einer Popkultur behaftet, die anderen in der Ökoszene etc. Und da die zusammenzubringen und dann mal Begrifflichkeiten zu klären, ist ja allein das schon ein wichtiges Thema. Und ehrlich gesagt, für mich war lange diese Werte, Leitbild und so weiter, also ein bisschen, wie soll ich sagen, nennen wir es mal nicht nötig, aber inzwischen doch mehr, um eine gemeinsame Klammer zu finden, auch bei den Leuten, die im Recruiting, aber auch bei den Kunden, nicht? Wer passt denn dazu? Mit wem kann man wirklich gemeinsam was erreichen? Mhm. Und weil wir gerade über Begrifflichkeiten gesprochen haben, wenn ich höre Nachhaltigkeit, dann habe ich immer ganz viele Fragezeichen. Mhm. Weil unter Nachhaltigkeit gibt es so vieles, was da reingestopft wird, ob berechtigt oder nicht, weiß ich nicht. Und fast jeden Tag kriege ich irgendeine Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit und ganz oft wird mir nicht beantwortet, ja, von was reden wir denn jetzt überhaupt nicht? Reden wir da jetzt von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, reden wir da jetzt von sozialer, reden wir von ökologischer? Es geht halt immer nur um Nachhaltigkeit, ne? Das ist so ein Passwort. Wie ist denn da deine Erfahrungswelt, du als Nachhaltigkeitsprofi?
Ja, du hast vollkommen recht. Also das Wort selber kann man ja fast schon gar nicht mehr hören. Und es ist ein extrem breites Feld und es gibt kaum jemanden, der was alles abdecken kann. Also das, was ich mache und in Zusammenarbeit auch mit Impact Hub Tirol gemeinsam mache, das ist in erster Linie Strategieentwicklung. Das heißt Nachhaltigkeitsstrategie, ins Tun kommen, das Ganze verstehen und einfach sich strategisch aufstellen. Und dann kann es sein, dass das Unternehmen sagt, okay, und jetzt brauchen wir eine CO2-Bilanz. Dann gibt es wieder Experten und Expertinnen, die was dann für das zuständig sind. Ja. Und dann braucht man Bericht, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da kommt die EU, fordert ja da jetzt ja einiges. Ab 2025 müssen Unternehmen mit 250 Mitarbeitern quasi sind dann verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht abzuliefern. Und über die EU-Taxonomie, das ist auch schon wieder ein eigenes Feld, ja, werden nachher diese Geldflüsse gesteuert. Das heißt, dass man nachher auch, wenn man einen Kredit haben will, für so größere Unternehmen, und das wird aber dann auch noch weiter entwickelt, auch für kleinere Unternehmen, die nächsten Jahre wird das ausgerollt. Und so weiter und so fort. Und da merkt man schon, es ist alles sehr breit. Also die ganze Berichterstattung, die ganze Berechnung. Dann ist die Frage, wie kann ich energieeffizient arbeiten? Wie kann ich Klimavermeidungsstrategien und so weiter? Da gibt es für alles Experten und Expertinnen. Wichtig ist, dass man ja mal einfach ins Tun kommt. Das sagen wir immer, es muss nichts perfekt sein, aber fangen wir mal an. Und die was dann mal angefangen haben, die, was das dann irgendwie auch etabliert haben, die hören dann ja nicht mehr auf, ja, weil sie einfach merken, das geht automatisch auch in die Unternehmensstrategie über. Weil wir einfach am Puls der Zeit sind, wir auch halbwegs auch in die Zukunft blicken können und das Unternehmen gut in die Zukunft führen können, weil ja Kunden und Kundinnen natürlich auf das ja auch achten und vor allem auch diese ganzen als kleiner Zulieferer für eine große Firma, die wollen natürlich auch wissen, wie ist die Lieferkette sozusagen und wie schaut dein CO2-Fußabdruck aus für dieses Produkt. Bitte liefer uns das, wir brauchen das für unseren Bericht und so weiter und so fort. Und dann macht es schon Sinn, dass man sich mit dem ganzen Thematik da auseinandersetzt.
Ja, das wollte ich dazu sagen, weil es klingt so ganz entspannt für viele, ja, ab 250 Mitarbeiter, ja. Braucht man das nicht. Mhm. Aber eben, man ist ja Lieferant, vielleicht ist man, mir ist auch schon gegangen, wir haben unser neues Rechenzentrum ausgestattet, bin unter 250 Mitarbeiter und trotzdem bei der Bilanzbesprechung fragt die Bank dann auch, ja, was für Energie verwendet ihr da, wo kommt ihr her und so weiter. Mhm. Also, man kann das ja natürlich beantworten, das ist alles Wasserkraft. Und dann hat mir natürlich gesagt, warum sie das für das sie wichtig ist, für sie schon, weil sie müssen sich auch wieder rechtfertigen, in welchen Projekten sie beteiligt sind und involviert sind. Also das zieht sich dann ziemlich schnell auch in kleinere Betriebe runter. Und dann aus eigener Erfahrung ist es gut, wenn man sich zumindest ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich schon vorher kommt die große Watsche und man steht da und sagt, jetzt wollte der vorher von mir irgendwas und ich weiß nicht einmal, was das ist. Ne?
Genau, ja. Und das ist dann eigentlich schon irgendwie, gehört jetzt fast schon ein bisschen dazu, auch für kleine Unternehmen, auch wenn es vielleicht jetzt für die Gesetze und Regularien jetzt gar nicht einmal so gefordert wird, aber es gehört einfach dann schon langsam auch zum guten Ruf dazu, ja, dass man dann sich zumindest über das Gedanken gemacht hat oder auch schon einen Bericht vorlegen kann.
Ja, und es sickert eben so durch, nicht? Also auch das NIS, Lieferkettengesetz und so weiter, das mag schon sein, wenn man selber nicht drunter fällt, aber wenn die Kunden drunter fallen und dann von einem Bericht einfordern, dann wird es halt schwierig, nicht?
Mhm. Und schlussendlich geht es ja dann ja nicht um einen Staat und auch nicht um irgendwelche Kunden, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir ein massives Thema haben, das Thema unserer Zeit oder eine der großen Themen unserer Zeit. Eigentlich ein fettes Problem und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Ja? Und um das geht es eigentlich, sonst geht es eigentlich auch nicht um Umwelt und um die Erde, sondern es geht einfach um Fortbestand der Menschheit. Also das ist eigentlich ganz klar. Ja? Und das ist eigentlich nicht so weit, also es ist von mir aus nur 10 Generationen. Maximal, aber dann ist der Ofen aus, wenn wir so weiter tun. Ja.
Oder an, je nachdem.
Und da bin ich eigentlich schon guter Dinge, weil ich merke schon, dass es eine ziemliche Dynamik jetzt aufgeregt macht. Ich bin jetzt so knapp 5 Jahren in dem Bereich jetzt tätig und ich merke, dass es jetzt ja einfach noch mehr an Dynamik zunimmt und noch mehr eigentlich auch gefordert wird, obwohl eigentlich noch viel zu wenig passiert und viel zu viel Blabla herrscht, aber trotzdem ist. Ich bin schon zuversichtlich, dass wir da auch was schaffen.
Mhm. Ja. Du hast ja ganz kurz schon die SDGs erwähnt.
Habe ich?
Ja, hast du schon so nebenbei. Okay. Ja. Und ihr habt ja da von mir auf deiner Webseite gesehen. Also das erste Mal gehört, ganz ehrlich gesagt, habe ich sie beim Simon Meinschott bei Holo, auch bei einem Podcast-Interview. Ist allerdings schon lang her. Das heißt, lang ist relativ, aber halt ein paar Jahre her. Und inzwischen hört es immer häufiger. Wie ist denn das so? Wie stehst du dazu? Beziehungsweise was da so deine Beobachtung? Wie entwickelt sich das? Wie sehr geht das in die Breite rein? Und ganz ehrlich, was ist der praktische Nutzen? Was bringt?
Also die SDGs für die Hörer, das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, der Vereinten Nationen. Die sind 2015, haben sie knapp 200 Staaten auf diese Ziele samt Unterziele und so weiter geeinigt. Und das ist schon sensationell, weil man hat ja mal quasi geeinigt auf was. Ja? Es ist jetzt nicht ein Staat oder eine Organisation oder irgendwas in der Richtung, die was da was machen, sondern das ist schon global. Mehr oder weniger hat man sich auf das geeinigt und die spielen auf unterschiedliche Ebenen ein. Es gibt immer soziale Komponente, es gibt eine ökologische Komponente, es gibt eine wirtschaftliche Komponente und es gibt was Gemeinschaften anbelangt und so weiter, dass man die Ziele erreichen kann. Macht ist das worden für Staaten. Dann haben es irgendwann einmal die Kommunen übernommen und irgendwann haben es einmal die Unternehmen übernommen und Organisationen. Es gibt auch viele Kritikpunkte, zum Beispiel, dass es halt da ja auch nichts, es gibt also wenn man es jetzt nicht einhaltet, dann gibt es keine Konsequenzen. Also das ist alles auf Freiwilligkeit basiert, das Ganze. Wir verwenden das sehr gerne eben auch zur Strategieentwicklung, weil ich das als Vorlage sehr gut nehmen kann. Okay, wo will ich hineinspielen? Also wo mache ich als Unternehmen schon sehr viel? Ich kann mir vorstellen, das, was jetzt bei deinem Unternehmen ist, ist zum Beispiel wertvolle Bildung. SDG 5 ist nicht, weiß jetzt nicht genau, welches. Hab's jetzt nicht vor mir.
4,
4, okay, ja, genau. Das kann zum Beispiel sehr gut hineinspielen, weil du ja auch schon ihr macht diese Podcasts und so weiter, um einfach auch Wissen zu transferieren. Und da kann man sagen, ja, da ist ja schon mal was Gutes da. Das ist für euch attraktiv, da könnte man auch aufbauen. Und dann könnte Studie für das SDG 4 immer mehr und mehr interessieren, könnte ich da hineinspielen. Und das Gute ist ja das jetzt, dass das sehr verbreitet ist, global basiert, dass das andere auch verstehen. Ja, wenn du sagst, wir SDG Nummer 4 ist für uns sehr, sehr wichtig, dann versteht das in Holland oder in Südafrika oder irgendwo anders, die verstehen das dann auch. Ja. Und so ist das eigentlich schon eine tolle Sache. Wie gesagt, ich will jetzt da nicht auf die, gibt es einige Kritikpunkte, man muss schon mal sehr vorsichtig sein, das ist jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist ein sehr gutes Tool, mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen zu arbeiten. Und die Firma Hollo, die waren ja, ich würde mal sagen, bis 2015 eigentlich ein ganz normales, konventionelles Putzmittelunternehmen oder Hersteller für Reinigungsmittel. Sicher tolle Sachen gemacht, aber ja, waren jetzt eigentlich einer von vielen im deutschsprachigen Raum und haben dann, sind die irgendwie auf diese SDGs gekommen und haben das dann komplett, ihr ganze Unternehmensphilosophie und Struktur auf Nachhaltigkeit ausgelegt und haben das komplett auf das aufgebaut. Ja. Und stechen da halt jetzt heraus. Ja, da sieht man irrsinnig gut, wenn man sich um Nachhaltigkeit kümmert, wie toll das eigentlich auch in Unternehmensstrukturen oder Philosophien oder Strategien besser gesagt umgemünzt werden kann und wie man damit auch sehr gut Erfolg haben kann.
Ne? Ja, das Spannende ist es ja, dass da daraus danach auch Geschäftsmodelle entstehen können, die dann auch wieder ökonomisch nachhaltig sind.
Ja, genau.
Ja. Ja, das eine schließt das andere nicht aus, das finde ich immer schon sehr positiv, ne? Weil oft möchte ich das so schwarz-weiß malen, nicht? Entweder Kapital oder Umwelt, und ich bin ja nicht so der Freund von solchen Themen, das ist immer miteinander, nicht? Also, aber das sieht man, ich suche immer gerade raus, ja, das war schon sehr lang, das ist Folge 12, 13 und ja, 12 und 13, wer interessiert ist in dieser Podcast-Reihe, kann sich da anhören, was der Simon Meinscher dazu sagt und andere. Genau, das wollte ich nur sagen, das, was du jetzt gesagt hast, jeder auf der Welt quasi weiß, was man damit meint jetzt. Also man spricht ja gemeinsam in Sprache. Das habe ich so noch gar nicht mitgeschnitten, aber das stimmt natürlich nicht, weil wenn man da gesprochen um Nachhaltigkeit, das kann also nichts sein, da wird ja alles Mögliche reingesteckt. Aber jetzt ist das einmal ein Rahmen, dass man mal zumindest ein Canvas hat, um über das gleiche Thema, wurscht, wo man ist, sprechen kann. Das ist ein sehr wertvoller Aspekt, der als erstes vielleicht jetzt noch nicht, wenn man jetzt noch nicht in diesem Kommunikationsknödel drin war, in diesem Babylon, man nicht gar nicht so nachvollziehen kann. Allerdings, wenn man es mal erlebt hat, was da so rauskommt, wenn man nicht über das Gleiche spricht, dann erkennt man schon, dass so ein Rahmen wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Ja.
Ja, und es entwickelt sich ja permanent weiter. Es gibt jetzt auch die Inner Development Goals, wo es eben um die Kultur geht. Also, was ich gesagt habe, okay, das ist alles irgendwie so faktenbasierend sozusagen. Und diese Unterziele, die sind schon ganz gute Leitplanken, aber eigentlich geht es um die Haltung und um eine Entwicklung. Und jetzt gibt es die Inner Development Goals, da gibt es wieder ein Batzen Prozesse, da hat es jetzt gerade in Stockholm einen großen Symposium dazu gegeben und so weiter und so fort. Und das ist aber eigentlich das, mit dem, wo ich oder wir eigentlich immer schon gearbeitet haben, eben diese Haltung. ja, dass man sie eben versucht, ganzheitlicher zu sehen und diesen Unternehmenszweck, also neben Geld verdienen und Produkte herstellen oder Dienstleistungen anzubieten, was ist der Purpose, was ist der Sinn da dahinter? Und das kann ich dann, wenn ich mich eben auch mit dieser Nachhaltigkeit auseinandersetze, kann das nachher noch das massiv verstärken, das Ganze, weil da halt einfach viel mehr, es geht ja sehr viel um Bewusstsein, ja, bewusst was zu produzieren, bewusst was zu machen oder nicht zu machen, wegzulassen. Na, das, so machen wir das nicht mehr. Ja, und, oder wir machen es dafür so. Kann man bei Hollo uns nicht gut anschauen, wie sie jetzt ihr neues Firmengebäude da gestaltet haben, wie sie mit Mitarbeitern umgehen, also auch wenn sie auch darunter leiden, dass sie Mitarbeitermangel haben, aber die Leute, was dort arbeiten, was sie so mitgekriegt haben, die sind alle total happy. Ja. Weil natürlich eine ganz andere Haltung dahinter steckt. Mhm. Und das eben, man muss es ganzheitlich sehen. Auch wenn ich nur hergehe und sage, okay, ich muss mich jetzt mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sagen mal, was ich machen muss, dann setze ich es um, dass ich meine Ruhe wieder habe. Ja. Dann wird es wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Dann wird es wahrscheinlich reichen für den Staat und für die Regularien, aber dann hat man eigentlich dieses Potenzial nicht ausgeschöpft. Mhm.
Wenn es denn reicht, nicht? Also man sieht es bei anderen Regularien, in meiner Podcast-Folge kommt es immer wieder mal vor, Datenschutz und so weiter, das ist ja so ein Regulatorium, dass man in verschiedenen Ausprägungen leben kann oder halt auch nicht. Nur wenn man es halt nur macht, damit es halt gemacht ist, dann ist es erstens mühsam, ist anstrengend und man hat ja schon ein Stück davon, nicht? Man produziert halt irgendein Papier- oder PDF-Tiger, der da halt irgendwo herumfliegt. Aber das bringt dann ja nicht weiter. Wenn man es allerdings wirklich lebt und integriert und in die eigenen Prozesse einfließen lässt, dann hat man so Dinge wie jetzt zum Beispiel, dass Dinge effizienter ablaufen oder eben jetzt in deinem Bereich, dass der Arbeitsalltag schöner wird oder angenehmer, harmonischer, flüssiger wird, was ja wieder aufs Ergebnis einzahlt. Das heißt, wenn ich mich mit sowas schon auseinandersetzen muss, unter Anführungszeichen, das dann auch gleich auch zu nutzen, um das Unternehmen und die Gesellschaft oder halt das Soziale weiterzuentwickeln, damit man was Schöneres hinten rauskriegt. Ne?
Mhm. Wir haben jetzt ein neues Format entwickelt, das nennt sich Future Lab. Mhm. Das ist immer genau eben die Geschichte, weil ich verstehe das schon, wenn ich jetzt irgendwie, war ja selber lang genug klassischer Unternehmer und Businessman. Ich weiß, schlussendlich geht es ja darum, dass man einen Umsatz macht und dass man alles zahlen kann und dass das Radl halt umgeht. Ja. Okay. Das ist mir schon klar. Und dann sollte ich mich halt noch um Nachhaltigkeit kümmern und um 1000 andere Sachen auch. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir doch einmal einen Blick in die Zukunft, ohne jetzt zu schauen um Nachhaltigkeit oder wie auch immer. Und es ist so ein 3-Tages-Programm, wo man so 20 Jahre, also das kann man dann alles einstellen, es gibt also einen Konzeptionsworkshop, aber wo man ungefähr 20 Jahre in die Zukunft blickt und für die Zukunft dann wieder quasi zurück in die Gegenwart reist und sagt, okay, das was diese Themenstellungen, die was in die Zukunft geben, da können wir jetzt unser Handeln und so tun, das neu bewerten und ausrichten. Ja. Und da komme ich automatisch in die Nachhaltigkeitsdenker hinein, weil ich sage, okay, in 20 Jahren, was wird das sein? Ja. Es ist natürlich alles irgendwo auch fiktiv, das ist mir schon klar, aber trotzdem habe ich einen ganz anderen Blick.
Ja, ja, spannend. Ich denke, so was ankommen. Ja, ja, ganz versonnen zurück. Nicht? Also mit uns gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wenn ich vor 25 oder 20 Jahren auf heute gedacht hätte, was ich mir da wohl ausgemalt hätte, wie das da ausschaut, mal ganz sicher anders, wie es jetzt ist. Und gleichzeitig, wie du sagst, macht es Sinn, mal einen weiten Blick nach vorne zu wagen, um überhaupt sich im Jetzt neu auszurichten.
Genau. Ich meine, es ist natürlich sehr schwer, aber da gibt es ja dann Unterstützung. Also erstens ist das Format schon mal so aufgebaut. Zweitens wäre es ja auch wieder gut, wenn das das Unternehmen durch mehrere Personen dann auch abgebildet wird, das, also im Team-Setting, dass man das macht. Und dann in der Konzeptionsworkshop, da dauert es ja 2 Stunden, schaut man auch, was ist das Hauptthema. Und dann holt man sich einen Experten. Das kann jetzt ein Zukunftsforscher sein, das kann aber auch so ein Wissenschaftler sein oder wie auch immer, der was dann eine Stunde lang da einen Input gibt, ja, zu dem Ganzen, dass man jetzt nicht nur in der eigenen Suppe herumschwimmt, ja, so in der Richtung. Und das hilft dann vielleicht auch ein bisschen, so diesen gewagten Blick in die Zukunft dann zu machen. Und es natürlich, wie du sagst, es ist nicht einfach, aber es, glaube ich, ist sehr spannend, wenn man das macht. Und ist gleichzeitig ein toller Teamprozess. Ja? Immer was anderes als wie ein Team-Event oder.
Ich war schon, da hast du den zum Hochseilgarten.
Ja. Ja. Man kann ja trotzdem nachher noch dazwischendurch ein Bierl trinken und das kann ja trotzdem nicht schwer sein. Und kann ja trotzdem auch eine Wanderung machen, vor allem, weil man das einen Blick von oben hat, die Metaebene einnehmen kann und dort quasi nachher diesen einen Teil machen. Ja,
ja. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Mit Markus Reitzhammer.